Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz, audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt, innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. Mit der heutigen Folge beginnt eine kleine Sommerreihe, die ich mir schon ganz lange vorgenommen hatte. Und zwar möchte ich in den nächsten Wochen mit dir zusammen Schritt für Schritt die lerntheoretischen Grundlagen der Music Learning Theory von Edwin Gordon anschauen. Darüber habe ich ja auch schon in anderen Folgen immer wieder gesprochen, aber ich habe es noch nicht so ganz detailliert wirklich durchgearbeitet. Und das möchte ich mit dieser kleinen Sommerreihe machen. Und zwar nicht als trockene Theorie, sondern eher mit der Frage, was bedeutet dieses Wissen eigentlich ganz konkret für unsere Chorprobe mit Kindern und Jugendlichen? Denn ich bin davon überzeugt, je besser wir verstehen, wie musikalisches Lernen funktioniert, desto bewusster können wir unsere Probe danach auch gestalten und ausrichten. Und desto eher schaffen wir Lernräume, in denen Kinder nicht nur Lieder einstudieren, sondern wirklich ihre musikalischen Kompetenzen wachsen. Und heute beginnen wir ganz unten in der Lernpyramide bei der ersten und grundlegendsten Stufe, nämlich dem Aufbau eines Hörvokabulars. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich möchte heute mit der Frage beginnen, die wahrscheinlich viele Chorleiterinnen und Chorleiter aus ihrer eigenen Arbeit sehr gut kennen. Die Frage, warum gelingt musikalisches Lernen manchen Kindern scheinbar ganz mühelos, während andere sich trotz super vieler Wiederholungen so schwer tun? Wir kennen die Situation, dass es ein Kind gibt, das hört eine kleine Tonfolge und singt sie sofort tonsicher nach. Und ein anderes Kind kämpft super lange mit denselben Tönen und kann sie irgendwie nicht sicher nachsingen, verrutscht immer wieder in der Tonhöhe. Dann gibt es Kinder, die so ganz natürlich und selbstverständlich in den Puls von einem Lied reinfinden und andere sind immer so voll daneben, neben dem Metrum und neben dem Puls. Und natürlich bringen Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mit. Und darüber könnte man jetzt noch eine ganz eigene Folge machen. Was ist eigentlich musikalische Begabung? Was beeinflusst das Begabungspotenzial? Und was ist dann mit der erworbenen musikalischen Leistung? Welchen Zusammenhang hat es mit dem angeborenen Begabungspotenzial vielleicht? Dazu gibt es auch ganz viele Forschungen, aber darüber möchte ich jetzt heute gar nicht so intensiv sprechen, sondern heute interessiert mich eigentlich mehr die Frage, welche Voraussetzungen braucht musikalisches Lernen überhaupt, damit es sich gut entwickeln kann? Denn vielleicht schauen wir in der musikpädagogischen Praxis einfach immer zu schnell auf das, was wirklich am Ende so hörbar und sichtbar wird. Also die richtig gesungenen Töne, die rhythmische Sicherheit, vielleicht das Notenlesen, der nächste Konzertauftritt. Also so ein bisschen das Ergebnis, was wir dann abrufen und wirklich dann ja nach außen hin wirklich sehen können. Und vielleicht fragen wir uns manchmal zu selten, welche musikalischen Erfahrungen müssen diesen Fähigkeiten eigentlich vorausgehen? Und genau hier setzt die heutige Folge an. Wenn wir jetzt musikalisches Lernen besser verstehen wollen, lohnt sich ein Blick auf den Lernprozess, den ja alle Menschen durchlaufen haben, in Bezug auf den Erwerb der Muttersprache. Also wir wissen, kein Kind, kein Säugling beginnt mit einzelnen Buchstaben oder lernt erstmal Grammatikregeln. Kein Kind beginnt damit, ganze Sätze korrekt zu formulieren. Ganz am Anfang, als Grundlage von allem sprachlichen Lernen, steht das Hören. Kinder hören Sprache und zwar über Monate und über Jahre. Sie hören verschiedene Stimmen, die Satzmelodien, den Sprachrhythmus. Da gibt es Pausen, da gibt es Betonung. Es gibt wiederkehrende Wörter es gibt vertraute Redewendungen und unvertraute Wörter, die sie dann vielleicht das erste Mal hören. Und sie hören Sprache in ganz unterschiedlichen Situationen, in Alltagssituationen, in Beziehungen zu anderen Menschen. Es geht um Berührung, es geht um Emotionen. Und dadurch wird Sprache lebendig und ein Teil unseres Daseins. Und wir lernen Sprache erstmal, ohne dass uns jemand die Grammatik erklärt, sondern es beginnt in unserem ganzen System, dass wir Muster wiedererkennen, dass wir Wiederholungen erkennen, dass wir Unterschiede erkennen, dass wir Erwartungen bilden, welches Wort als nächstes kommen wird. Und irgendwann entsteht aus diesem Erfahrungsschatz von Sprache, den wir erstmal nur hörend aufgenommen haben, die ersten Wörter, die ersten Silben, die ersten Silbenkombinationen, kleine Satzbausteine, dann erst die vollständigen Sätze. Und wenn wir bereits sehr versiert in unserer Muttersprache sprechen, kommunizieren können, eigene Sätze bilden, dann erst lernen wir lesen und schreiben und dann erst die grammatikalischen Regeln. Das heißt, in der Sprache ist es total klar, das Schriftbild der Sprache steht natürlich nicht am Anfang, sondern das Verstehen und Dekodieren von Schrift baut auf dem reichen sprachlichen Erfahrungsschatz auf, den wir in den ersten Lebensjahren entwickeln durften. Und ganz ähnlich beschreibt Edwin Gordon das musikalische Lernen in seinen Forschungen. Denn auch die musikalische Kompetenz entsteht nicht dadurch, dass wir mit Symbolen beginnen, sondern sie entsteht stufenweise vom Hören zum Sprechen, musikalischen Sprechen, zum Lesen und Schreiben. Und jede Stufe baut auf der vorherigen auf und jede Stufe bildet immer die Grundlage für die nächste. In der Music Learning Theory können wir diese Entwicklung wie eine Lernpyramide betrachten. Also die erste Stufe, die Basis der ganzen Pyramide, die breiteste Stufe ist das Hörvokabular. Dann folgt das Sing- und Musiziervokabular und danach entwickelt sich ein musikalisches Denk- und Kommunikationsvokabular, also die Fähigkeit, musikalisch innerlich zu denken, zu reagieren, zu improvisieren und sich musikalisch auszudrücken. Und erst danach kommt das Lesevokabular und dann schließlich das Schreibvokabular. Also zuerst hören, dann singen und musizieren, dann musikalisch denken und kommunizieren und dann lesen und schreiben und theoretisches Verstehen. Und das ist die Grundlogik, die ich in dieser kleinen Reihe mit dir Schritt für Schritt anschauen möchte. Und heute beginnen wir eben, wie gesagt, mit dem ersten, dem breitesten Fundament, der Fundamentstufe, nämlich dem Hörvokabular. Was genau meine ich jetzt mit Hörvokabular? Also damit meine ich nicht einfach eine Sammlung von Liedern, die ein Kind irgendwann einmal gehört hat. Ein Hörvokabular umfasst noch ein bisschen mehr. Also die musikalischen Strukturen, die Klangvorstellungen und die Regelmäßigkeiten, die ein Mensch durch Hören innerlich aufgebaut hat. Also das, worauf ein Kind später beim Singen, Musizieren, Improvisieren und Musikhören zurückgreifen kann. Dazu gehört zum Beispiel verschiedene Tonalitäten, verschiedene Metren, rhythmische Muster, melodische Wendungen, harmonische Zusammenhänge, sowas wie musikalische Formen, Klangfarben, Stilistiken, Besetzungen, Ausdrucksweisen. Da ist der innere musikalische Erfahrungsschatz eines Menschen. Oder vielleicht kann man es noch präziser formulieren, dass ein Hörvokabular nicht einfach nur die Summe der Melodien ist, die ein Kind gehört hat, sondern ein Hörvokabular ist vielmehr die Fähigkeit, musikalische Zusammenhänge innerlich zu organisieren und musikalische Verläufe zunehmend vorauszuhören. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger kleiner Unterschied. Es geht natürlich erstmal darum, viel verschiedene Musik zu hören, aber es geht dann auch darum, dass das Gehirn beginnt, musikalische Strukturen zu ordnen. Das macht es ja eigentlich automatisch, wie bei Sprache auch. Fängt ein Kind an, die Syntax zu entschlüsseln für sich, ohne das jetzt intellektuell beschreiben zu können. Und genau um den Prozess geht es. Es geht also so ein bisschen darum, dass ein Kind erkennt, oh, das klingt vertraut, das klingt anders, diese Melodie strebt irgendwo hin oder dieser Grundton, der steht jetzt aus, der muss jetzt ergänzt werden. Oder die Phrase hier, die ist irgendwie noch nicht zu Ende oder dieser Puls, der geht irgendwie weiter. Und ich erinnere mich, als ich mit ganz kleinen Babys gearbeitet habe, in den Eltern-Kind-Gruppen, dass es mich so fasziniert hat, dass ich eine Melodie in Phrygisch singe. Wahrscheinlich hat das Kind bis dahin noch nie eine phrygische Melodie gehört. Und ein anderthalbjähriges Kind den Grundton in Phrygisch astrein rein singt, weil er das voraushört in dieser Melodie, dass da die Melodie hinstrebt. Also ich finde es total faszinierend, dass es irgendwie so ein intuitives Begreifen von musikalischen Strukturen gibt, die relativ schnell erfasst werden können. Und genau daran liegt eben die Verbindung zur Audiation. Und wenn du meinen Podcast jetzt schon länger hörst, dann kennst du wahrscheinlich den Begriff Audiation schon. Das ist ja so der Kernbegriff, den Edwin Gordon definiert hat, um zu beschreiben, um welche Fähigkeit es ihm geht und seine ganzen Forschungen kreisen, nämlich um die Fähigkeit zu audieren und wie das gefördert und entwickelt werden kann. Und ich versuche nochmal ganz kurz, falls du die anderen Folgen nicht dazu gehört hast, das nochmal ganz schnell zusammenzufassen. Audiation bedeutet eben nicht einfach nur zu hören, sondern es bedeutet, dass Musik eine innere Bedeutung bekommt. Also, dass wir musikalische Zusammenhänge erfassen, auch wenn der Klang äußerlich gerade nicht mehr zu hören ist. Und zu differenzieren ist noch die Fähigkeit zu audieren, ist schon eine relativ komplexe Fähigkeit. Und bei jüngeren Kindern sprechen wir eher von der vorbereitenden Audiation. Also all das, was passiert auf dem Weg hin zu einem bewussten Audieren. Und das Hörvokabular ist eben eine ganz wichtige Vorbereitung für die Fähigkeit zu audieren. Es schafft den Boden dafür, dass Kinder später eben Musik innerlich hören, musikalisch, syntaktisch verstehen, erinnern, vergleichen und vorausahnen können, darin improvisieren können, komponieren können, reproduzieren können. Also ein Kind, das den fehlenden Grundton am Ende einer Melodie ergänzt, erinnert sich nicht nur, er beginnt musikalisch schon etwas zu erwarten. Ein Kind, das mit seinem Körper spürt, wann eine Phrase endet, ist nicht nur am Reagieren, sondern es beginnt Form innerlich zu antizipieren. Ein Kind, das einen Puls weiter empfinden kann, körperlich, auch wenn niemand es mehr laut klatscht oder das Lied weiter singt, hat eine innere metrische Vorstellung aufgebaut. Und genau solche Erfahrungen sind eben entscheidend. Denn musikalisches Lernen beginnt nicht erst natürlich mit dem ersten selbstgesungenen Ton, sondern es beginnt schon ganz, ganz viel früher. Und es beginnt dort, wo Kinder musikalische Strukturen hörend aufnehmen, innerlich ordnen und allmählich diese Erwartungen an ihren Verlauf entwickeln. Und ein entscheidendes Lernprinzip liegt allem musikalischen Lernen zugrunde oder vielleicht auch allem Lernen überhaupt. Und zwar ist das das Lernen durch Vielfalt und Kontrast. Denn ein Hörvokabular wächst nicht durch Eintönigkeit oder nicht in derselben Weise. Es wächst durch Vielfalt und es wächst durch Kontraste. Wir verstehen musikalische Phänomene eben nicht isoliert, sondern wir verstehen sie eigentlich erst so richtig, wenn wir sie in Beziehung setzen können zu etwas, was anders ist. Also wenn wir es mit etwas anderem vergleichen können. Und es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass ein Kind sicherer und schneller lernt, tonsicher zu singen, wenn es nicht nur Dur hört über Wochen und Monate, sondern wenn es auch andere Tonalitäten vergleichend hören und Erfahrung dazu sammeln kann. Und je vielfältiger die Hörerfahrungen sind, desto besser. Also wenn wir Dur und Moll haben, ist es schon besser, als wenn wir nur Dur haben. Und noch reichhaltiger ist die musikalische Hörumgebung, wenn Kinder die Gelegenheit haben, auch andere Tonalitäten, zum Beispiel dorisch, phrygisch, mixolydisch, unterschiedliche Skalen, unterschiedliche melodische Spannungen zu erfahren. Und dasselbe gilt natürlich auch für Metren. Also wenn wir immer nur ein Zweiermetrum Erfahrung dazu sammeln können, dann ist das auch sehr einseitig und es hilft der Entwicklung der rhythmisch-metrischen Kompetenz, wenn wir ganz unterschiedliche Metren auch erfahren dürfen. Also ein Zweier, ein Dreier, aber vielleicht auch ein Fünfer oder ein Siebener Metrum, dass wir dadurch noch mehr die Qualität von einem geraden Viervierteltakt erfahren können, wenn wir vergleichend lernen dürfen. Und das lässt sich natürlich weiter fortführen für Klangfarben, für musikalische Formen, für Stilistiken. Wir verstehen erst, was etwas ist, durch das, was es nicht ist. Deshalb ist musikalische Vielfalt kein so nettes Nice-to-have, sondern etwas, was wir immer in unsere musikpädagogische Arbeit mit integrieren sollten. Denn wenn Kinder immer nur dieselbe Art von Lieder hören, immer im selben Tonraum sich bewegen, immer in derselben Tonalität und im ähnlichen Metrum sich bewegen, dann bleibt eben ihr inneres musikalisches Bezugssystem einfach recht eng. Und wenn sie aber die Gelegenheit haben, vielfältige musikalische Erfahrungen zu sammeln, dann entsteht ein ganz reiches Netz innerer Vergleiche. Und genau dieses Netz hilft Kindern später, Bekanntes wiederzuerkennen und Unbekanntes besser in bereits bekannte Strukturen einzuordnen. Und ich glaube, dass wir das Hören in der musikpädagogischen Praxis häufig unterschätzen. Und zwar nicht natürlich aus böser Absicht, sondern weil das Hören eben so unsichtbar ist und so passiv scheint. Und das Singen ist natürlich sichtbar und hörbar. Ein Konzert ist sichtbar und hörbar. Einen richtig gesungenen Ton können wir sofort überprüfen. Aber beim Zuhören wirkt es halt manchmal so, als würde irgendwie nichts passieren. Als würde das Kind nicht teilnehmen. Aber das stimmt ja eben nicht, denn beim Hören passiert ja unglaublich viel. Das Kind vergleicht, es ordnet, es nimmt Spannungen wahr, es bildet Erwartungen und es entwickelt eben eine innere musikalische Sprache. Und trotzdem springen wir in der Praxis oft eben etwas zu schnell zum Output. Weil natürlich, wir möchten halt, dass die Kinder sofort mitsingen. Wir wollen, dass das Programm irgendwie hörbar wird, dass wir sagen, okay, wir sind gut vorbereitet fürs nächste Konzert. Und dann kommen wir aber immer wieder so in die Situation, dass wir dann so anfangen, einzelne Töne zu korrigieren. Oder wir sagen, na ja, jetzt müssen wir es nochmal machen. Und wieso singst du eigentlich nicht mit? Mach doch einfach jetzt auch mal mit. Und natürlich brauchen Kinder Wiederholung. Das ist ja super wichtig. Aber manchmal wiederholen wir eben den Output, obwohl eigentlich der Input gerade wachsen müsste. Und deshalb ist so vielleicht für mich so ein wichtiger Gedanke für diese Folge, dass wir häufig musikalische Fähigkeiten erwarten, bevor wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir diese überhaupt erwarten können. Wir wünschen uns zum Beispiel natürlich tonsicheres Singen, aber wir wünschen uns das manchmal, bevor Kinder genügend Gelegenheit hatten, eine innere Klangvorstellung aufzubauen. Oder wir wünschen uns halt eine rhythmische Stabilität, bevor Kinder unterschiedliche Pulsebenen wirklich körperlich erfahren konnten und verschiedene körperliche Erfahrungen zu musikalischen Abläufen sammeln durften. Wir wollen, dass sie schon Noten lesen können, bevor Musik innerlich eigentlich eine Bedeutung für sie bekommen hat. Also Musik im Sinne von Klangerfahrungen. Und das ist eben ungefähr so, als wollten wir einem Kind das Lesen beibringen, bevor es genug Sprache gehört, gesprochen und kommunikativ verwendet hat. Und wir wissen das auch, dass das sehr schwierig ist und problematisch ist, wenn die Kinder mit zu schlechten Sprachkompetenzen eingeschult werden und dann lesen und schreiben lernen sollen. Aber in der Musik machen wir das ganz häufig genauso und wundern uns dann, warum es irgendwie sich so mühsam anfühlt. Und ich glaube, dass wir das Hören in der musikpädagogischen Praxis häufig unterschätzen. Und zwar nicht natürlich aus böser Absicht, sondern weil das Hören eben so unsichtbar ist und so passiv scheint. Und das Singen ist natürlich sichtbar und hörbar. Ein Konzert ist sichtbar und hörbar. Einen richtig gesungenen Ton können wir sofort überprüfen. Aber beim Zuhören wirkt es halt manchmal so, als würde irgendwie nichts passieren. Als würde das Kind nicht teilnehmen. Aber das stimmt ja eben nicht, denn beim Hören passiert ja unglaublich viel. Das Kind vergleicht, es ordnet, es nimmt Spannungen wahr, es bildet Erwartungen und es entwickelt eben eine innere musikalische Sprache. Und trotzdem springen wir in der Praxis oft eben etwas zu schnell zum Output. Weil natürlich, wir möchten halt, dass die Kinder sofort mitsingen. Wir wollen, dass das Programm irgendwie hörbar wird, dass wir sagen, okay, wir sind gut vorbereitet fürs nächste Konzert. Und dann kommen wir aber immer wieder so in die Situation, dass wir dann so anfangen, einzelne Töne zu korrigieren. Oder wir sagen, naja, jetzt müssen wir es nochmal machen. Und wieso singst du eigentlich nicht mit? Mach doch einfach jetzt auch mal mit. Und natürlich brauchen Kinder Wiederholung, das ist ja super wichtig. Aber manchmal wiederholen wir eben den Output, obwohl eigentlich der Input gerade wachsen müsste. Und deshalb ist so vielleicht für mich so ein wichtiger Gedanke für diese Folge, dass wir häufig musikalische Fähigkeiten erwarten, bevor wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir diese überhaupt erwarten können. Wir wünschen uns zum Beispiel natürlich tonsicheres Singen, aber wir wünschen uns das manchmal, bevor Kinder genügend Gelegenheit hatten, eine innere Klangvorstellung aufzubauen. Oder wir wünschen uns halt eine rhythmische Stabilität, bevor Kinder unterschiedliche Pulsebenen wirklich körperlich erfahren konnten und verschiedene körperliche Erfahrungen zu musikalischen Abläufen sammeln durften. Wir wollen, dass sie schon Noten lesen können, bevor Musik innerlich eigentlich eine Bedeutung für sie bekommen hat. Also Musik im Sinne von Klangerfahrungen. Und das ist eben ungefähr so, als wollten wir einem Kind das Lesen beibringen, bevor es genug Sprache gehört, gesprochen und kommunikativ verwendet hat. Und wir wissen das auch, dass das sehr schwierig ist und problematisch ist, wenn die Kinder mit zu schlechten Sprachkompetenzen eingeschult werden und dann lesen und schreiben lernen sollen. Aber in der Musik machen wir das ganz häufig genauso und wundern uns dann, warum es irgendwie sich so mühsam anfühlt. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für meine Chorprobe? Also, wie kann ich jetzt als Chorleiterin oder Chorleiter ein Hörvokabular aufbauen? Und ich möchte dich jetzt nicht mit der Methodensammlung überschütten und gleichzeitig möchte ich dich so ein bisschen inspirieren, dass du selber vielleicht anfängst, auf eigene Ideen zu kommen. Und dafür nehme ich dich einfach ein bisschen mit in so eine Probensituation, wie ich sie mit den jüngeren Kindern vielleicht so hätte oder habe. Lass uns mal sagen, wir sind in einer Kinderchorgruppe, Alter 5 bis 7 Jahre. Das ist vielleicht ein ganz guter Startpunkt, denn da sind viele Kinder so in diesem Übergang zwischen vorbereitender Audiation und Audiation. Manche sind schon recht tonsicher, andere sind noch ein bisschen am Suchen. Manche sind schon komplett kompetent, sauber, tonsicher, auch solistisch Lieder zu singen und andere suchen noch ein bisschen. Und da wird dann vielleicht ganz gut sichtbar, worum es geht. Und vielleicht können wir ausgehend von da dann wiederum adaptieren, was machen wir mit älteren Sängerinnen und Sängern, die vielleicht in ihrer musikalischen Entwicklung genau so in der vorbereitenden Audition sind. Aber wir müssen es dann ein bisschen anders methodisch anpacken, damit es eben altersgerecht verpackt ist. Aber wir sagen jetzt mal hier, meine erste Chorprobe im Schuljahr mit meinen 5- bis 7-jährigen Kindern, dann fange ich total gerne an mit der Frage, was brauchen wir eigentlich, um gut singen zu lernen? Und dann kommen ganz unterschiedliche Antworten. Den Mund, den Hals, die Stimme, die Zunge. Manche sagen auch vielleicht den Atem. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt alles. Das ist alles super wichtig. Aber es gibt noch eine Sache, die mindestens genauso wichtig ist. Und zwar sind das unsere Ohren. Denn bevor wir jetzt gemeinsam schön singen können, müssen wir ja zuerst hören, was wir singen wollen, welchen Ton, damit wir nicht alle irgendwo lossingen. Und ich versuche dann immer so ein Ritual zu etablieren. Bei mir heißt das eben die Hörzeit. Und ich versuche, das Hören total positiv zu besetzen und sagen, dass das halt eine ganz tolle Aktivität ist und dass es gar nicht so einfach ist, so richtig gut zu hören, zuzuhören. Und damit möchte ich Ihnen so ein bisschen vermitteln, dass es nicht nur um so ein Abwarten geht, dass die Melodie vorbeigeht oder dass ich irgendwie die Zeit abwarte, sondern dass es eine aktive musikalische Tätigkeit ist, bewusst zu hören. Und bei mir ist die Hörzeit wie so ein Eingangstor in die Chorprobe für die Jüngeren. Also nachdem man vielleicht kurz Begrüßung gemacht hat, irgendwie Anwesenheit, was auch immer, alle irgendwie angekommen sind. Ich mache es tatsächlich vor dem Einsingen. dass ich erstmal möchte, dass sie mit ihren Ohren in diesem Raum ankommen und wir unseren Fokus auf die Musik lenken und sagen, das ist jetzt das, worum es in den nächsten 50 oder 60 Minuten geht. Und dafür lade ich sie mal ein, dass sie die Augen zumachen, wenn sie sich trauen und vor allem mit ihrer Aufmerksamkeit bei sich ankommen. Und das übe ich richtig ritualisiert und dann kann ich es aber irgendwann noch abrufen. Wenn danach eine Melodie jetzt in Dorisch käme, würde ich vielleicht das Intro so machen. Augen zu, Hörzeit beginnt. Oder wenn ich danach ein Lied singen würde in Mixolydisch im Dreiermetrum, würde ich das vielleicht so machen. Augen zu, Hörzeit beginnt. Und dann singe ich bewusst in der Hörzeit nur Lieder und Melodien ohne Text. Denn Sprache ist das, was den Kindern am vertrautesten ist. Und das heißt, wenn ich mit Text singe, wird sich das Gehirn der Kinder eher fokussieren auf die sprachliche Syntax als auf die musikalische. Und nun gerade in der Hörzeit will ich ja unbedingt die musikalische Syntax anders verorten und abspeichern für die. Und das heißt, ich versuche damit den Fokus zu richten auf, wo ist der Grundton, welche Tonalität haben wir, welches Metrum, wie lang sind die Phrasen, was haben wir für eine Form, für einen musikalischen Spannungsverlauf. Und das thematisiere ich natürlich in der Altersgruppe nicht intellektuell, aber ich mache dazu kleine Hörspiele. Du kannst dir für dich vielleicht erstmal merken, wenn wir am Hörvokabular arbeiten wollen, dann versuchen wir eben, dass der Text nicht die musikalische Syntax überdeckt, sondern dass wir den Fokus auf den musikalischen Kontext legen. Und jetzt habe ich mein Eingangsritual gehabt für meine Hörzeit und dann ist nur die Aufgabe für die Kinder, nur zu hören, am besten mit geschlossenen Augen. Ich singe eine kurze, wirklich überschaubare Melodie, die man so relativ schnell erfassen kann. Und die Kinder müssen nichts tun, sondern nur hören. Und ich lobe die dann über den Klee und sage, Mensch, wie toll habt ihr gerade gehört. Es war Wahnsinn. Und man merkt eben mit der Zeit, dass sich die Qualität des Hörens verändert. Und das ist spürbar an der Energie, die im Raum entsteht. Ob nur gewartet wird, dass es vorbeigeht oder ob wirklich wahrgenommen wird. Und dann kann man zum Beispiel einfach irgendwann den letzten Ton weglassen und irgendwann werden die Kinder diesen Grundton von sich aus ergänzen. Und dazu können wir zum Beispiel eine kleine Körperbewegung machen und mit den Händen, mit dem Grundton, wenn wir den dann ergänzend singen, auf die Oberschenkel klopfen. Dann singe ich die Melodie noch einmal, nachdem sie sie einmal nur gehört haben und fordere sie eben auf, dass sie über die ganze Länge der Melodie einen Kreis mit dem Arm malen. Dafür sollte eben die Melodie nicht zu lang sein. Und sie müssen aber schon vorausahnen, wie schnell sie die Bewegung ausführen, damit sie erst am Ende den Kreis unten schließen. Und das können sie mit geschlossenen Augen machen oder mit offenen Augen, wenn sie noch die Orientierung brauchen. Und als drittes singe ich dieselbe Melodie noch einmal und sage, und jetzt machen wir die Hörzeit im Raum in Bewegung. Das heißt, alle bewegen sich für die Länge derselben Melodie durch den Raum im freien Fluss und landen zum letzten Ton bei mir jetzt zum Beispiel im Sitzkreis am Boden. Ich habe da so Kissen liegen und da setzen die sich dann hin. Dafür müssen sie wieder sich im Raum, durch den Raum bewegen und die Länge der Melodie vorausahnen. Und um sie in diesen freien Fluss zu bringen, darüber habe ich schon mal gesprochen, da beziehe ich mich auf Rudolf von Laban, der diese Bewegungsqualitäten entwickelt hat, die Gordon integriert hat in seine Lerntheorie. Wo wir davon ausgehen, dass es dem musikalischen Lernprozess sehr dienlich ist, wenn die Kinder sich immer wieder viel im freien Fluss zu musikalischen Ereignissen bewegen dürfen. Und um das auch ein bisschen zu etablieren, ritualisiert, habe ich so dieses Bild irgendwann so gefunden für die Jüngeren vom kleinen Wassermann, der im Mühlenweiher unter Wasser lebt. Und wir stellen uns vor, unser Chorraum wäre dieser kleine Mühlenweiher und wir sind der kleine Wassermann und schwimmen durch den Chorraum. Und landen eben beim letzten Ton auf unserem Platz auf diesem Kissen. Und damit, das ist so ein bisschen unterstützend, dass wirklich der ganze Körper sich bewegt. Wenn wir unter Wasser wären, dann würden wir eben auch so durchs Wasser gleiten und wir können verschiedene Levels einbinden, können mal weiter oben schwimmen in der Mitte und eher weiter unten, können es auch über den Boden rollen, also was auch immer dann möglich ist, und landen eben wieder beim letzten Ton auf dem Platz. Das heißt, ich habe keine feste Choreografie, sondern eine Bewegungsqualität, in die ich sie einlade, einzusteigen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sehr spielerisch mit den Jüngeren ein Hörzeitritual einbauen kann und dadurch Stück für Stück dieses Hörrepertoire immer wieder auch pflegt und erweitert. Und darin ist auch ein wichtiges Grundprinzip verborgen, was Gordon wichtig war in seiner Lerntheorie und auch mir sehr wichtig ist in meiner chorpädagogischen Arbeit. Und zwar ist das Grundprinzip Whole Part Whole. Also, dass wir immer wieder auch schauen, können wir einmal das Ganze erlebbar machen, die ganze musikalische Gestalt, dann einzelne Aspekte herausgreifen, vertiefen, bewusster bearbeiten, um dann wieder zum großen Ganzen zurückzukehren, am besten mit einem tieferen Verständnis als beim ersten Mal. Das heißt, wir korrigieren nicht sofort einzelne Töne, isolieren nicht so erstmal gleich die erste Phrase oder sprechen erstmal so eine Textzeile vor und nach, sondern wir versuchen erstmal die ganze musikalische Gestalt erfahrbar zu machen und dann erst die einzelnen Bausteine rauszugreifen, was auch immer das dann in dem jeweiligen Fall ist. Vielleicht machen wir den Grundton erstmal klar, machen Grundton-Stoppspiel, zählen die Phrasen, bewegen uns zu Makrobeat und Mikrobeats, vergleichen Phrasen, gehen in verschiedene Bewegungsqualitäten oder greifen wirklich eine Phrase raus, die wir erstmal sängerisch erarbeiten oder den Text, den wir einmal dann durchgehen. Aber es hilft eben, dieses Detail, was wir bearbeiten, in einen Kontext zu setzen, wenn wir davor das Ganze vorgestellt und erarbeitet haben und dann eben auch danach wieder dorthin irgendwie zurückkehren. Und ich habe für mich so einen Weg gefunden mit den Jüngeren, dass so eine Melodie natürlich über mehrere Proben wiederkehrt, aber dass ich nicht jedes Mal dasselbe mit der Melodie mache, sondern dass sie zum Beispiel beim ersten Mal in der Hörzeit auftaucht, dann vielleicht in der Bewegungszeit wiederkehrt mit anderen Bewegungsaufgaben und dann in die Singzeit rutscht und wird es dann wirklich sängerisch, stimmbildnerisch erarbeiten, den Text einstudieren, vielleicht choreografierte Bewegungen machen, wenn das dazu passt oder was auch immer. Und dadurch versuche ich eben einerseits Wiederholung anzubieten, was ja super wichtig ist fürs Lernen, und gleichzeitig immer wieder einen neuen Hörfokus oder einen neuen Wahrnehmungs-Erfahrungsfokus zu setzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Melodie in die Bewegungszeit reinnehme, also bei mir ist es das, heißt das Raumspiel, bei den Jüngeren, dann gebe ich dir jetzt auch noch einfach ein paar Inspirationsideen mit, was man dann machen kann, um da gleichzeitig das Hörvokabular zu pflegen, zu erweitern. Und zwar arbeite ich zum Beispiel gerne, dass ich recht früh wirklich auch mit den 5-6-Jährigen das Wort Phrase erarbeite und sage, eine Phrase ist wie so ein musikalischer Satz, wo wir Luft holen im Sprechen, haben wir so verschiedene sprachliche Abschnitte und genauso ist das eben in der Musik. Und ich singe dann ein Lied vor und die sollen zum Beispiel mit mir gemeinsam zählen, wie viele Phrasen das Lied hat. Und dann kann ich eben mit diesem Ordnungsprinzip super toll weiterarbeiten und kann eben sagen, also wie viele Phrasen gibt es Phrasen, die gleich sind, wir können Phrasen auslassen, nur im Kopf singen und andere laut, wir können pro Phrase unterschiedliche Bewegungen bestimmen und uns dazu zum Beispiel unterschiedliche Körperteile bewegen oder unterschiedlich durch den Raum bewegen. Oder bei jeder Phrase die Richtung wechseln oder sagen, erste Phrase laufen, zweite stehen bleiben, dritte im Kreis drehen, vierte, weiß ich nicht, in die Luft springen. Also was auch immer uns dann so einfällt. Und dadurch können wir ganz toll musikalische Formen auch gleichzeitig natürlich erarbeiten und Phrasenlängen körperlich erfahrbar machen. Das hat auch was mit Antizipieren zu tun, dass man irgendwann so ein Gefühl hat, ah, so lang ist die Phrase. Und zugleich können wir super an Atemführung arbeiten, denn ein Problem, was wir ja auch haben, dass die Kinder, die jüngeren Kinder häufig zu viel atmen, nach jedem dritten Ton Luft holen und wir wollen ja, um in so eine sängerische Stimmgebung zu kommen, einfach diesen gleichmäßigen Atemfluss immer wieder anregen. Und wenn wir einen Begriff haben, das ist eine Phrase, das singen wir auf einen Atem, dafür gehen wir mal in eine Richtung, dann hilft das natürlich auch, um das weiter zu, ja, bewusst zu machen. Oder aber natürlich können wir im Raumspiel ganz toll an den der rhythmischen metrischen Struktur von unserem gerade zu bearbeitenden Hörvokabular arbeiten. Und zwar zum einen können wir erstmal über diesen freien Fluss gehen, also diese freieren Bewegungsqualitäten anbieten, und dafür helfen halt fantasievolle Bilder, wie zum Beispiel, wir bewegen uns durch Wasser, wie beim Wassermann, oder wie ein Blatt, was im Wind herumgewirbelt wird, oder wir bewegen uns wie durch Honig, oder wir sind in einem Eisblock eingesperrt und wollen uns darin fortbewegen. Also da gibt es bestimmt 1000 Bilder, die dir auch einfallen. Und da geht es eben immer wieder darum, dass wir versuchen, den ganzen Körper in Bewegung zu bringen, verschiedene Raumlevels und verschiedene Bewegungsqualitäten einzubinden und dabei immer wieder auch verschiedene Qualitäten, sie in verschiedene Qualitäten zu locken, von frei fließend hin zu gebundenen Bewegungen, leichten, schweren, langsamen, schnellen Bewegungen, damit sie hier auch kontrastierende Lernerfahrungen sammeln können. Und darauf aufbauend können wir dann in metrisch gebundene Bewegung gehen, also in Bewegung zum Grundpuls, zum Makrobeat. Und auch da können wir 1000 Varianten finden, wie man sich zum Makrobeat bewegen kann. Es gibt nicht nur, dass wir in die Hände klatschen. Das ist eher nicht ganz so günstige Bewegung, weil die sehr isoliert ist, sondern wo wir auch versuchen, mehr die in eine ganz körperliche Bewegung zu bringen. Genauso dann zu den kleineren Schlägen, zu den Mikrobeats, zu den Unterteilungen. Wir können die Pulsebenen dann im nächsten Schritt übereinander legen und dazu weiterhin singen wir nur die Melodie und sie bewegen sich dazu. Das heißt, ihnen wird überhaupt nicht langweilig. Sie hören die Melodie zum, ich weiß nicht wievielten Male, über die Wochen verteilt, je nachdem, welche Aktivität wir dazu auswählen, sodass sie dann irgendwann schon komplett verinnerlicht ist. Und wenn wir sagen, oh, jetzt wollen wir mal ein neues Lied lernen, dann sagen die, die Melodie habe ich irgendwie schon mal gehört. Und das ist für mich auch so ein bisschen so der Gradmesser. Also wenn wir dann in die Einstudierung gehen und wenn das Nachsingen mühelos gelingt, relativ, ja, so, dann war die Vorbereitung wahrscheinlich eben gut und ausreichend. Und wenn ich aber ständig einzelne Töne korrigieren muss und ich mich dann vielleicht erstmal so frage, warum können die Kinder das jetzt irgendwie nicht, dann ist eigentlich die bessere Frage an mich, habe ich ihnen wirklich genügend Gelegenheit gegeben, diese Melodie erstmal hörend zu durchdringen, bevor ich von ihnen erwarte, dass sie die richtig nachsingen können. Und das heißt, so ein Kernsatz kann vielleicht sein, dass wir weniger den am Output korrigieren müssen, sondern mehr am Aufbau des inneren Hörens arbeiten dürfen. Und jetzt möchte ich noch mal kurz das Thema Aufbau des Hörvokabulars einordnen, ein bisschen immer in die Frage der Altersgruppen. Also diese methodischen Ideen, die ich gerade vorgestellt habe, sind jetzt so ein bisschen angepasst auf die Altersgruppe 5 bis 7. Die habe ich jetzt mir so ein bisschen rausgegriffen, weil ich glaube, da arbeiten viele auch mit diesen Themen, so Töne nicht sicher singen können und noch auch dieser spielerische Zugang, der natürlich total dankbar ist. Wenn du jetzt zum Beispiel mit noch jüngeren Kindern arbeitest, also vielleicht musikalische Früherziehung machst, Eltern-Kind-Gruppen, Eltern-Kind-Singen, in Kitas arbeitest, dann haben wir noch weniger gesprochene Sprache, noch mehr gehen wir einfach über die musikalische Erfahrung. Dann würde man methodisch noch mal ein bisschen anders arbeiten und trotzdem das Prinzip bleibt das gleiche. Wenn du jetzt mit älteren Kindern arbeitest oder auch mit Jugendlichen, die vielleicht auch eigentlich in der vorbereitenden Audition sind, aber eben schon, also ich 15, dann kannst du natürlich auch nicht mit dem kleinen Wassermann kommen, ist ja klar. Da müssen wir also methodische Adaptionen finden und trotzdem für uns im Kopf haben, dass auch diese Jugendlichen ihr Hörrepertoire erweitern sollten und überlegen, wie können wir das für die ansprechend und attraktiv gestalten. Und lass uns jetzt zum Schluss noch einmal zur Ausgangsfrage zurückkehren. Also warum gelingt musikalisches Lernen manchen Kindern scheinbar so mühelos, während andere sich trotz ganz viel Übens so schwer tun? Und natürlich gibt es darauf nicht nur eine Antwort, aber eine Antwort lautet schon auch, vielleicht schauen wir manchmal zu schnell auf das Üben selbst und zu wenig auf die musikalischen Erfahrungen, die dem Üben von Liedern zum Beispiel jetzt in unserem Kontext vorausgehen. Also vielleicht liegt die entscheidende Frage gar nicht darin, wie wir Kinder besser korrigieren, sondern darin, wie wir die Lernumgebung so schaffen, in denen sie musikalische Strukturen so reichhaltig erfahren können, dass vieles später beinahe selbstverständlich gelingt, im schönsten Falle. Denn Kinder können nur das mit ihrer Singstimme ausdrücken, was sie auch schon innerlich an Erfahrungen musikalisch sammeln konnten. Mit Hören, mit Vergleichen, mit Wiedererkennen, mit innerem Ordnen, eben mit dem Aufbau eines reichen Hörvokabulars. Und dieses Hörvokabular ist eben die Grundlage dafür, dass Kinder musikalische Zusammenhänge erkennen können und sich später sicher singend, musizierend, vielleicht improvisierend ausdrücken können. Also lasst uns doch in unseren Chorproben weniger immer darauf schauen, was die Kinder schon können, sondern mehr darauf, welche musikalischen Erfahrungen wir ihnen heute ermöglichen können. Das war die erste Folge meiner kleinen Sommerreihe zu den lerntheoretischen Grundlagen der Music Learning Theory von Edwin Elias Gordon, der übrigens in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Also wir haben sogar ein Jubiläum. Und heute ging es um das Fundament musikalischen Lernens, den Aufbau eines Hörvokabulars. Und in den nächsten Folgen widmen wir uns dann den darauf folgenden Stufen in unserer Lernpyramide. Wenn diese Folge für dich hilfreich war, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast unterstützt. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du den Podcast mit 5 Sternen auf der Plattform deiner Wahl bewertest, ein kurzes Kommentar schreibst, diese Folge mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen teilst, die sich für dieses Thema vielleicht auch interessieren könnten. Denn das hilft dem Podcast enorm, weil die Podcast-Welt eben so aufgebaut ist. Je mehr Bewertungen und Kommentare eine Plattform hat, desto relevanter wird dieser Podcast eingestuft und auch wieder anderen Menschen vorgeschlagen, die in diesem Bereich sich für das Thema interessieren. Und wenn du das tust, unterstützt du damit nicht nur mich und diesen Podcast, sondern auch das Thema, was uns hier am Herzen liegt, nämlich eine fundierte, beziehungsstarke und körperbasierte Kinder- und Jugendchorarbeit zu stärken in unserer musikpädagogischen Landschaft. Danke, dass du diesen Podcast hörst und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und bis dahin, keep on singing und bis bald, Gudrun.